Sie taumelte auf die A9 Richtung Berlin, im Morgengrauen, durch das der Nebel stieg. Sie war taub für die Gefahr, die herandonnerte mit Quietschen und Heulen, blind für das grelle Licht, das sich durch die Dunkelheit schnitt und ihr Kleid noch einmal zum Leuchten brachte. Zum Glimmen und Funkeln, ehe es im Schmutz der Straße und des Regens endgültig verglühte. Im Augenblick des Fliegens hatte sie geschrien, hinein in die Weite des Himmels, ungehört jedoch auf der Fahrbahn Richtung Berlin, an jenem Morgen, der für sie nicht mehr begann. Als das Auto sich einschleifte nach dem Zusammenstoß, als es nach wildem Schlingern endlich zur Ruhe kam, war sie bereits tot, verstorben an ihrem Traum Richtung Berlin. Er lehnte an der Seite seines BMWs, vornübergebeugt, sein Herz raste. Er war kurz davor, sich zu übergeben. Sein Körper schlotterte. Er wünschte sich zurück in die kuschelige Wohnung seiner Freundin, in ihre tröstenden Arme, in einen Traum. Hier gehörte er nicht her, nicht in diesen Morgen, nicht in diesen schlotternden Körper, nicht auf diese Autobahn. Plötzlich war sie da gewesen. Im Bruchteil einer Sekunde hatte er ihre Augen gesehen und wie sich ihr Mund öffnete zum Schrei. Dumpf war der Aufprall, doch laut genug, dass er für alle Zukunft in seinen Ohren nachhallen würde. Dann war sie durch die Luft geflogen über das Auto hinweg. Wo sie aufprallte, sah er nicht. Er hatte zu tun, den Wagen wieder auf Spur zu bekommen, sein Schlingern zu stoppen. Nun dröhnte Musik durch die offene Autotür in beängstigender Lautstärke. Doch plötzlich stoppte die Musik. Jemand schüttelte ihn an den Schultern. »Kommen Sie zu sich, Mann!« Er schaute hoch, da stand einer neben ihm und blickte ihm eindringlich ins Gesicht. »Was ist passiert?« Er begann den Kopf zu schütteln, langsam, betäubt. »Ich weiß nicht. Sie ist plötzlich da gewesen, wie aus dem Nichts. Ein Gespenst.« Der Mann schüttelte den Kopf und ging weg. Wie aus dem Nichts. Ja, so war das gewesen. Wie aus dem Nichts. Ein Gespenst. Und er ahnte, er würde das nun oft sagen. Wie aus dem Nichts. Ein Gespenst. Langsam begann er sich wieder zu bewegen, kroch zurück ins Auto, schloss behutsam die Tür hinter sich, schaltete die Musik wieder ein. Er schloss die Augen, lehnte seinen Kopf an die Stütze. Allmählich kam die Ruhe. Bevor sie das Handy wieder einschaltete, taten sie es noch einmal im Stehen. Brauchten nicht viele Worte, brauchten nie viele Worte. Taten es ausführlich und genau, und ihr Schweigen war ihr Bett. Ihr Schweigen war das Weiche, das Zarte. Sonst nichts. Später sagte sie, »Dein Rücken schmeckt nach Portugal.« Er lachte. »Ja, nach Portugal, nach Salz, nach Atlantik. Da musst du gar nicht lachen.« »Ich weiß«, sagte er und lachte. »Ebbe, Flut, Wind, Sonne. Das sagst du immer.« Im Bad waren sie still. Obwohl sie das nicht leiden konnte, schaute er ihr beim Duschen zu. Dann klingelte ihr Handy. Er reichte es ihr, sie drehte das Wasser ab. Es war Felix Herz. Er klang aufgeregt, wahrscheinlich verstimmt. »Franza, zum Teufel, endlich! Warum erreiche ich dich nicht? Was treibst du? Ich rufe dich seit einer Viertelstunde an. Wir haben eine Tote auf der A9. Kommst du endlich? Es ist 9:30.« Sie nickte ohne schlechtes Gewissen. »Schon gut, beruhige dich, ich komme. 20 Minuten. Wartest du auf mich?« Sie hatte eine Pause gebraucht, ganz plötzlich, ganz intensiv. Eine Pause vom Tod, vom Dreck, vom Bodensatz. War das nicht legitim? Also hatte sie an der roten Ampel das Handy ausgeschaltet und war abgebogen, am Theater vorbei und zu ihm, zu Portugal, zu Port. Sie hörte, wie Felix seufzte. 20 Minuten. Wo bist du überhaupt? 20 Minuten, ganz genau. Sie überging den letzten Teil seiner Frage, legte auf. Eine Tote auf der Autobahn klang nach Verkehrsunfall. Was hatten Sie damit zu schaffen? Sie, Franza und Felix, sie waren die Kripo. Sie drehte das Wasser wieder an, kalt. Es rann über ihr Gesicht, ihre Zähne begannen zu klappern. »Musst du weg? fragte Port. »Schade, ich dachte, wir würden noch zusammen frühstücken.« Franza schüttelte den Kopf, stieg aus der Dusche. »Lässt du mich allein? Sei so gut.« Als sie ging, stand er an den Esstisch gelehnt, ein abgegriffenes Textbuch in der Hand, ein bisschen Schatten im Blick, ein bisschen Spott. Kurz berührte sie seine Halsbeuge, hielt ihre Nase an seine Brust, sog tief seinen Geruch ein. Er rezitierte eine Textstelle aus dem Stück, in dem er bald spielen würde, so dicht in ihr Ohr, dass es kitzelte. Auf der Straße roch der Regen nach Sommer. Sie blieb stehen und freute sich über den Duft, und ein Spruch fiel ihr ein, den sie als Kinder gedacht hatten, während sie durch den Regen liefen, und also dachte sie ihn jetzt auch. »Lass mich wachsen, lass mich wachsen.« Daran hatte sie als Kind geglaubt, auch noch als Jugendliche. Dass Juniregen wachsen ließ, alles gut machte und weich war wie Samt. Inzwischen war ihr fast jeder Glaube abhanden gekommen. Zu viel hatte sie sehen müssen im Laufe ihres Erwachsenenlebens, im Zuge ihres Berufes. Lediglich die Magie des Juniregens war geblieben. Auch Portugal war so eine Art Juniregen, konserviert für das ganze Jahr. Dadurch wurde alles erträglicher. Selbst die Hitze, die bevorstand, und die Toten, die dann schweißig aussehen würden und müde. Seit Franza Kripo-Beamtin war, sehnte sie sich nach den Jahresrändern. Wenn der Schnee knirschte und das Eis in der Sonne glänzte, sahen die Toten anders aus. Nicht so tot, feierlicher, besser. Vor der Polizeidirektion stand Felix Herz. »Ein Mädchen«, sagte er, als er ins Auto sprang. »Sah zuerst aus wie Selbstmord, tauchte laut Unfallfahrer plötzlich vor dem Wagen auf. Aber dann wurde die Sache ein wenig mysteriöser. Sie haben Blut gefunden.« Franza runzelte die Stirn. »Blut? Was ist daran mysteriös? Ist doch normal bei einem Verkehrsunfall.« »Schon«, sagte Herz, »neben der Leiche und um die Leiche herum, aber nicht 100 Meter davon entfernt auf einem Rastplatz.«